Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns vor der Predigt noch einen Moment Stille in Anspruch nehmen und Gott um seinen Segen bitten. Allmächtiger, wir bitten dich, dass du uns ein Wort gibst für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Gerd Postel war ein Psychiater im Fachkrankenhaus im sächsischen Chatras und vielleicht haben manche schon einmal von ihm gehört. Das war ein beeindruckender Mann mit Profil. Seine Lebensgeschichte wurde zum Bestseller. Über ihn wurden Filme und Dokumentationen gedreht. Und Musiker nahmen seine Biografie als Anlass, um Lieder zu schreiben. Er arbeitete an 6 verschiedenen Stellen als Psychiater und studierte auch katholische Theologie. Er wurde zuweilen für eine Privataudienz beim Papst Johannes Paul II. Empfangen. Und als Chefarzt und Professor für weitere sächsische Fachkliniken vorgeschlagen. Anfang der 90er Jahre war das. Als überdurchschnittlich wurde dieser Mann gelobt. Und über all die Jahre, in denen er so vielen Menschen half, Medikamente verschrieb, denen er Facharztprüfungen abnahm und als Fachmann Patienten behandelte, da gab es etwas, das niemand wusste. Gerd Postel war im Grunde nur gelernter Postbote. Alles andere wurde über Urkundenfälschung dokumentiert. So tun, als ob. Als entlarvter Hochstapler ging er schließlich durch die Medien und ins Gefängnis. Szenenwechsel. Kein Postbote, der als Seelenklempner durch das Volk geht, dafür ein Zimmermann, der als Seelenretter durch die Welt geht. Dieser Zimmermann steht inmitten von Kreisen, die geprägt sind durch Fachpersonal, die sogenannten Pharisäer, geschulte Männer. Der Zimmermann wird vom Volk gefeiert als etwas, was die Pharisäer nicht sind. Er hat eine Ausstrahlung, die Menschen verändert. Wenn er spricht, spricht er mit Vollmacht. Was ist das eigentlich, Vollmacht? Aber die Menschen spüren es. Er redet nicht nur, er tut, er handelt, er heilt. Ich und der Vater sind eins, behauptet er. Und als er aber einen Menschen heilt, obwohl es Schabbat ist, da stört sich die Gelehrtenwelt, denn alle denken, das muss er doch wissen, er ist Fachmann. Schabbat, Leute, das weiß doch jedes Kind. Da wird nicht gearbeitet, auch nicht geheilt. Höchst verdächtig ist dieser Mann den Fachleuten. Er wird gefragt, was seine Legitimation ist, was sind seine Zeugnisse. Seine Identität wird geprüft. Es kommt zur Identitätsprüfung, wie auch bei Gerd Postel die Identität irgendwann geprüft wurde. Die Frage war damals beim Zimmermann, wie auch beim Postboten aus unserer Zeit, ist diese Person ein Hochstapler? Ich kann die Szene natürlich aus der Ferne betrachten, wir heute hier im Gottesdienst. Ja, ist doch völlig klar, wer Jesus ist, oder? Für uns, sonst wären wir heute nicht hier. Aber im Grunde sitzen wir im gleichen Boot wie die Pharisäer hier in den Kirchenbänken. Denn die Frage lautet auch für uns, Jesus, wer bist du? Und was gibt Zeugnis von dir? Es ist die Frage, die uns angeht. Denn wenn wir glauben, basiert unser Glaube auf der Antwort dieser Frage. Wer ist Jesus überhaupt? Und wie kommen wir dazu, ihm zu glauben? Glaube sucht nach Vergewisserung. Glaube ist nicht blind, sondern Glaube hat einen Anlass, eine Ursache. Und deswegen ist er angreifbar, weil wir nämlich über diese Ursache nachdenken können, über die Grundlage unseres Glaubens. Woher kommt Vergewisserung in unserem Glauben? Wenn ich wissen will, wer jemand war oder ist, dann helfen Zeugnisse. Zeugnisse, wie die Kliniken und alle Arbeitsstellen von Gerd Postel sie ausstellen wollten. Die Zeugnisse, so wurde im Nachgang bei Gerd Postel klar, hätten genauer unter die Lupe genommen werden sollen. Interessanterweise ist Gerd Postel nicht durch seine Arbeit aufgeflogen. Es hat niemand gesagt, das stimmt doch nicht, der macht was falsch. Er hat gute Arbeit geleistet. Er ist durch die Fälschung der Zeugnisse aufgeflogen. Ich finde es interessant, es wurde im Nachgang ein Gerichtsprozess angestrengt und da ging es um die Frage, ob Gerd Postel das Geld erhalten oder behalten darf, das ihm gegeben wurde, für seine Gutachten. Und das Gericht kam zur Entscheidung, er darf das Geld behalten. Denn es hätte ihm nachgewiesen werden müssen, dass er falsche Beurteilungen ausgestellt hat, fachlich nicht korrekte Urteile. Man konnte ihm also nachweisen, die Urkunden sind gefälscht, aber fachlich war er top. Verrückt, oder? Da passt was nicht zusammen. Und eine Journalistin bemerkt, in dem Moment, in dem ihm zugestanden wurde, dass er das Geld behalten darf, hat alle Welt erkannt, dass er fachlich gleichauf war, vielleicht sogar drüber, über den vermeintlichen Kollegen und Kolleginnen. Was gilt mehr für die Identitätsfrage, die Zeugnisse oder die Wirkung? Zeugnisse sind Standards. Und sie sollen versuchen, dass wir uns ein Bild machen können über jemanden. Aber die Frage ist, von welcher Person würde ich mich denn lieber behandeln lassen? Eine Person, die Zeugnisse ungefälscht hat oder eine Person, die in ihrer Wirkung es kann und es bewiesen hat? Ich glaube, dass wir Menschen oftmals unseren Verstand ausschalten, wenn wir Zeugnisse sehen. Wenn irgendwo ein Titel davor steht, ein Dr oder ein Prof, dann hat man Respekt und meint, wow, ist ja unglaublich. Ist nicht verkehrt, jedem Menschen mit Respekt zu begegnen. Aber manchmal erweckt es den Eindruck, als wäre da schon alles klar. Unzählige Fehler wurden abgenickt, weil Menschen nur auf Zeugnisse geschaut haben und nicht auf die Person. Ich würde mich lieber von Menschen behandeln lassen, die nicht nur ein Zeugnis haben, sondern von denen ich weiß, dass sie es können. Aber zurück zu Jesus. Jesus kreidet das Zeugensystem seiner Zeit an und ich möchte den Text, der heute als Predigttext hier vorliegt, vorlesen. Jesus sagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre, also Zeugnisse voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, die sucht ihr nicht und nehmt sie nicht wahr? Da waren Menschen, die haben sich gegenseitig Zeugnisse ausgestellt. Übrigens bei Paulus lesen wir später immer noch, dass es so ging. Ja, man hat sich gegenseitig Zeugnisse ausgestellt. Solchen Leuten wurde geglaubt. Jesus hatte kein Zeugnis von irgendeinem Pharisäer. Im Alltag verlassen wir uns auf Zertifikate und Beglaubigungen. Anders könnten wir nicht leben. Wir können nicht alles überprüfen. Wir lesen Verpackungsbeilagen oder andere Dinge. Wir müssen Grundlagen haben. Sonst wären wir wahnsinnig, wenn wir alles überprüfen wollen. Aber in der wichtigen Frage nach einem erfüllten Leben, nach der Frage, wer ist Gott, wer bin ich, wie steht er zu mir, dort sollten wir uns nicht einfach nur auf etwas verlassen, was andere schreiben oder sagen. Glaube meint nicht, dass wir einfach glauben, was andere bezeugen und für wahr halten. Etwas so, wie andere glaubten und es für wahr hielten, was auf den Zeugnissen von Gerd Postel stand. Glaube ist zuallererst Beziehung. Und Glaube lebt im Innern nicht allein von Zeugnissen, die ausgestellt wurden, sondern von den Erlebnissen, die wir selber gemacht haben. Die Zeugnisse über Jesus als historisches Dokument, die biblischen Schriften, die wurden geprüft und hin und her gewälzt seit 2000 Jahren. Und es gibt manche, die wurden darin im Glauben gestärkt und es gibt manche, die sind dadurch im Glauben weggekommen und wurden entwurzelt. Was mich am Ende im Glauben bewegt, wird nicht das Ergebnis der Zeugnisprüfung sein, sondern das, was ich mit Jesus erlebt habe. Wissen wir eigentlich, warum wir in unserer Kultur Zeugnisse ausstellen? Weil wir den Prozess, eine Person kennenlernen zu wollen, abkürzen. Es wäre mühselig, wenn wir alle, die sich bewerben, erst kennenlernen wollen. Also gebt mir die Zeugnisse, dann weiß ich schon, wer vor mir sitzt und kann sortieren. Da stehen Zahlen, perfekt, kann man gut vergleichen. Zeugnisse sind dafür da, dass Beziehungswege abgekürzt werden. Aber ich glaube, dass es bei dem Glauben und der Frage an Jesus nicht funktioniert. Es gibt große und renommierte Firmen, die wollen keine Abschlüsse und Zeugnisse mehr sehen. Muss man nicht mal mehr was fälschen, sondern sie wollen die Person kennenlernen, unabhängig von den Zeugnissen. In der Frage, ob Jesus in meinem Leben mitarbeiten darf, da würde diese Art der Herangehensweise vielleicht mehr zum Glauben passen. Ich meine damit nicht, dass die Zeugnisse, die wir haben, die schriftlichen, egal sind. Das will ich damit nicht sagen. Aber im Glauben kann ich den Beziehungsweg nicht abkürzen. Glaube, der nur Bestand hat, weil es die Menschen im eigenen Umfeld, in der eigenen Familie ebenso bezeugen und denken, der ist nicht belastbar. Das ist die Herausforderung nebenbei gesagt für die Jugend. Die Jugend wächst in unserer Mitte auf, aber manchmal verpeilen wir das vielleicht, sie vorzubereiten für eine Welt, die eben nicht so klar ist. Und wenn sie dann vielleicht für die Ausbildung oder das Studium woanders hingehen und das Umfeld anders denkt und glaubt, sind sie verunsichert und merken, wie wenig eigener Glaube vielleicht da ist und wie viel von dem einfach mitgeglaubt wurde, was man eben denkt und sagt. Das ist nicht verkehrt, aber dabei darf es nicht bleiben. Die Zeugnisse anderer nähren mein Glauben nicht auf Dauer. Manchmal glaube ich, dass wir Jesus vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Und nur weil wir in der Kirche sind und ständig davon hören, heißt das noch nicht, dass wir ihn wirklich kennen. Genauso wenig, wie ich einen Menschen kenne, wenn ich seine Zeugnisse ständig durchlese. Die Frage ist, ob ich mit dieser Person schon zusammensaß. Also Jesus, wer bist du? Die einen bezeugen, du seist der Messias. Und manchmal weiß ich nicht, was dieses Wort meint. Manche bezeugen damals wie heute, du wärst ein Hochstapler. Das ist zu platt und zu kurz gedacht, oder? Andere geben Zeugnis von dir, als wärst du ein bewundernswerter Mensch, ein Vorbild. Aber ist das schon alles? Ich möchte nicht nachreden, was andere von dir sagen, sondern erzählen, wer du für mich bist. Ich möchte dich im Alltag erleben. Dann bist du für mich vielleicht nicht zuallererst der verheißene Messias, aber dafür der erste Schritt, den ich nach Verletzungen wieder gehen kann. Dann bist du der, der das Licht ausmacht in dem Verhörzimmer meiner Seele, in dem ich alten Vorwürfen gegenüber sitze, die mich immer wieder verhören und die ich durchspiele. Dann bist du die Hoffnung, die zuletzt stirbt nach meiner Glaubenskrise und doch wieder aufersteht. Da nenne ich dich nicht zuerst Christus, Gesalbter oder Lamm Gottes, dafür aber Helfer beim Einschlafen, Ermutiger zum Anderstun, Kraftgeber zum Eingestehen. Dann kenne ich dich nicht mit Titeln und Zeugnissen und den Bewertungen fremder Personen, aber ich kann dich mit Du ansprechen, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben, die ich mein Leben nennen darf. Also Jesus, wer bist du für mich heute? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, begleite uns in dieser Frage und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, auf dass wir ihm begegnen in dieser Frage, nicht nur heute. Amen.